Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, hier spricht Tom aus der Zukunft. Der Podcast, den ihr gleich hören werdet, ist bereits im März 2025 aufgezeichnet worden. Einige private Umstände haben immer wieder dafür gesorgt, dass ich einfach nicht zum Schneiden und Nachbearbeiten der Folge gekommen bin. Wundert euch also bitte nicht, wenn wir im Podcast ein- oder zweimal über Ereignisse sprechen, die mittlerweile schon vorbei sind. An dieser Stelle möchte ich außerdem noch eine deutliche Spoilerwarnung aussprechen. Wir gehen natürlich auf den Roman Light of the Jedi ein, sprechen an manchen Stellen aber auch über die Geschichte der gesamten High Republic Buchreihe. Falls ihr die Bücher also noch nicht gelesen habt, solltet ihr mit dem Podcast vielleicht noch etwas warten. Und jetzt Intro ab und viel Spaß mit der Folge zu Light of the Jedi. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, mein Name ist Tom und ich darf euch wieder mal zu einer neuen Folge des Heir to the Empire Podcasts begrüßen. Ihr habt im Opener schon gehört, dass wir heute über den Roman Light of the Jedi sprechen wollen. Und wenn ich sage wir, dann bedeutet das natürlich, dass hier außer mir noch ein sehr kompetenter Gast auf euch wartet. Der ein oder andere wird sie schon mal in einem Podcast gehört haben. Auch bei uns war sie vor gut einem Jahr schon mal zu Gast, als wir über Kanonbücher gesprochen haben. Aber vielleicht erzählt sie euch das gleich alles nochmal selbst. Hallo Ines, grüß dich. Wie geht's dir? Stell dich doch mal kurz vor für alle, die dich jetzt noch nicht so auf dem Schirm haben.
Hallo zusammen. Ja, mein Name ist Ines und wer mich vielleicht kennt, kennt mich von der Seite jedibibliothek.de und vielleicht vom JediCast, unserem hauseigenen Podcast. Wir sind eine Webseite, die sich um das Thema Star Wars Literatur bemüht. Deswegen bin ich auch heute hier, um über eben eines der zentralen Literaturthemen der letzten Jahre zu sprechen, The High Republic. Und ja, wenn ihr möchtet, schaut gerne mal bei uns auf der Seite vorbei. Da gibt's auch einen Guide zu diesem Projekt, wenn man nicht weiß, wo man anfangen soll. Werden da alle Bücher chronologisch gelistet und man kann sich dann raussuchen, was man in welcher Reihenfolge lesen möchte oder auch weglassen möchte. Sehr übersichtlich gemacht.
Ja, das ist echt ein sehr guter Tipp. Ich habe den auch schon ein paar Mal weitergegeben, den Guide, weil es dann immer heißt, hey, du liest doch irgendwie viel, ich habe keine Ahnung, ich habe hier 10 Bücher im Laden stehen und weiß gar nicht, wo es losgeht. Also schaut gerne mal bei der Jedi-Bibliothek vorbei, da gibt's eben diesen Reading Guide für die High Republic, auch für Comics und andere Dinge noch. Ja, ihr seid ja auch immer stark vertreten auf Messen, also oder auf Conventions besser gesagt. Auf der Comic-Con in Stuttgart haben wir uns jetzt letztens getroffen. Naja, letztens ist auch schon wieder fast ein Vierteljahr her.
Ja, Zeit verrinnt schnell. Ja.
Genau, aber ich glaube, ihr seid auch im September auf der Norris Force Con wieder dabei, oder?
Genau, also wir sind da generell am Start, ob ich da sein werde. Wäre das noch nicht ganz sicher, aber wir sind da auch wieder präsent und natürlich auch Ende des Jahres dann wieder auf der Comic-Con in Stuttgart.
Also, wer euch sucht, der findet euch irgendwo irgendwie im deutschen Star Wars-Universum.
Auf jeden Fall.
Genau, noch ein kleiner Hinweis zur Transparenz von unserem Podcast. Ihr werdet im Laufe des Podcasts immer wieder mal Ausschnitte aus dem deutschen Hörbuch hören, das da heißt Licht der Jedi. Veröffentlicht wurde das von Random House Audio und die haben uns diese Hörbücher zur Verfügung gestellt. Außerdem gibt es noch andere Romane, die ja Tie-In-Romane zu Light of the Jedi sind. Die heißen A Test of Courage und Into the Dark. Ines, kennst du die deutschen Titel?
Ist das die Mutprobe oder irgendwie sowas? Und In die Dunkelheit, ja. Bei der Mutprobe bin ich mir nicht ganz sicher, aber bei In die Dunkelheit, ja, das ist relativ straightforward übersetzt.
Eine kurze Anmerkung aus dem Schnitt. A Test of Courage heißt auf Deutsch die Bewährungsprobe. Und weiter im Podcast. Also auf jeden Fall, ich habe diese Bücher noch mal kurz quer gelesen. Die wurden mir von Panini Deutschland zur Verfügung gestellt. Also nicht wundern, es erscheint nicht alles über Blanvalet, sondern auch über Panini. Beide Verlage haben uns sehr unterstützt und an dieser Stelle noch mal herzlichen Dank für die Rezensionsmuster. Ich würde sagen, wir verbringen gar nicht mehr so viel Zeit mit Vorgeplänkel, sondern stürzen uns gleich in den Roman. Light of the Jedi oder zu Deutsch eben Licht der Jedi ist in Deutschland erschienen am 16. August 2021, hat ja 496 Seiten, logischerweise knapp 100 Seiten mehr als das englische Pendant, das ungefähr ein halbes, dreiviertel Jahr früher schon rausgekommen ist in den USA. Und geschrieben wurde dieser Roman von Charles Soule, der, wie im Open jetzt schon angekündigt, auch den letzten Roman der High Republic-Reihe geschrieben hat schon, denke ich mal. Der da heißt Trials of the Jedi. Also er ist das Alpha und das Omega der Reihe. Charles Soule kennt man im Star Wars-Kontext von anderen Literaturprojekten, kann man schon fast sagen. Der hat nämlich auch die Vader-Reihe geschrieben, den Comic Rise of Kylo Ren, Poe Dameron hat er geschrieben. Was ein bisschen speziell war jetzt im Star Wars-Bereich, man kannte ihn eben von diesen Comics, aber als Romanautor habe ich ihn vorher nicht wahrgenommen, zumindest was Star Wars angeht. Also ich glaube, er hat schon andere Bücher veröffentlicht, aber das war wirklich sein erster Star Wars-Roman. Und ich würde sagen, auch einer der besten, oder? Was meinst du?
Auf jeden Fall. Also ich musste ja neulich erst wieder für unser Instagram mal überlegen, was meine Top 3 Star Wars Bücher sind, weil wir da jetzt zurzeit irgendwie von jedem Redakteur von uns so die Lieblingsbücher veröffentlichen. Und da war es für mich natürlich wieder keine Frage, dass sich Light of the Jedi auf Platz 1 gepackt hat. Das ist für mich immer noch ein Highlight der Star Wars Literatur. Ist bis jetzt ungeschlagen. Mal gucken, wie es später aussieht im Jahr, wenn dann Trials rauskommt, ob das noch toppen kann.
Ja. Also wer das nochmal nachhören will, ihr könnt natürlich auch auf Instagram gehen und da bei der Jedi-Bibliothek schauen, was Ines Lieblingsbücher sind. Aber wir haben ja da auch mal einen Podcast gemacht, das habe ich jetzt auch schon erwähnt. Da sprechen wir auch nochmal über die Favorites von uns, im Kanon zumindest. Geht mir aber ganz genauso. Also Light of the Jedi, ein Wahnsinnsbuch. Ich habe mir jetzt zur Vorbereitung auch nochmal das deutsche Hörbuch angehört. Das englische kannte ich schon. Den englischen Roman kannte ich schon und den deutschen Roman kannte ich schon. Also ich habe das jetzt zum vierten Mal konsumiert, was eigentlich schon...
Ich weiß gar nicht, wie oft ich schon gelesen habe. Bestimmt auch zum dritten Mal oder vierten Mal, so um den Dreh, ja.
Ich bin immer wieder begeistert. Das Buch schafft mich immer wieder mitzureißen, obwohl ich eigentlich schon relativ genau weiß, was passieren wird. Aber jetzt sind wir schon ganz tief drin. Sollen wir noch schnell über den Start von der High Republic generell sprechen? Weil ursprünglich war das ja nicht als High Republic angekündigt, sondern als Project Luminous. Da gab es eine ganz zentrale Frage, die sich die Autoren gestellt haben. Wovor fürchtet sich eigentlich ein Jedi-Ritter, Ines? Wovor fürchtet sich denn ein Jedi?
Diese Frage, what scares a Jedi, war eben von diesen 5 Autoren, die das Kernteam von der High Republic bilden, kam aus diesem Brainstorming, die mal da auf der Skywalker Ranch gemacht haben. Ich meine, mittlerweile wissen wir aber, worum es geht. Natürlich kann es nochmal einen Twist geben im letzten Roman, aber es dreht sich natürlich darum, dass die Nameless oder die Namenlosen im Deutschen sozusagen dieser Hauptgegner der Jedi und ihrer Machtfähigkeiten sind, eben Wesen, die Jedi ihrer Machtfähigkeiten nicht nur berauben können, sondern sie auch so komplett in Panik ausbrechen lassen und im Zweifelsfall, wenn sie zu lange diesem Einfluss ausgesetzt sind, töten und zu Staub zerfallen lassen. Also ziemlich heftige Sache. Ich kann mir vorstellen, dass das eben aus der Überlegung rauskam, wenn wir jetzt so eine Zeit machen, in der die Jedi auf dem Höhepunkt ihrer Macht sind, der High Republic, dass man dann auch entsprechend irgendwie eine Herausforderung für diese Jedi braucht. Man braucht irgendwas, was die nicht erwartet haben und was sie wirklich vor große Probleme stellt. Und das ist ja gegeben. Mit diesen Nameless, die eben nicht so einfach besiegt werden können, indem man mit einem Lichtschwert schwingt oder sie mit der Macht zurückstößt oder was auch immer tut, sondern wo die Jedi dann komplett ihr logisches Denken, ihre Fähigkeit irgendwie zu kämpfen oder irgendwas zu tun verlieren und hilflos sind im Angesicht von diesen Wesen. Ja, darauf wird es jetzt auch im Finale natürlich rauslaufen. Wie schaffen die das, mit dieser Herausforderung umzugehen letztendlich?
Mhm. Das war auch eine Sache, die sehr in der Kritik stand anfangs, weil es ja relativ bald bekannt war, dass die Jedi hier auf der Höhe ihrer Macht sind und auch die Republik sehr stark agiert und man sich gar nicht vorstellen konnte, wer soll denn die jetzt da vom Sockel stürzen? Weil die Sith waren ja zu der Zeit kein Thema. Und was clever gelöst ist, finde ich, dass uns diese Romanreihe in den ersten paar Büchern auf eine ziemlich falsche Fährte auch führt. Weil wir kommen jetzt gleich drauf, dass wir sehr schnell den Nihil begegnen und dann auch relativ schnell den Drengir. Erst im dritten Roman dieser ersten Phase von der High Republic passieren so Dinge, die eher mysteriös sind. zu dem Zeitpunkt weiß man noch gar nichts von den Nameless oder den Namenlosen. Das ist schon gut geschrieben, finde ich. Und besonders beeindruckend finde ich, dass das wirklich so ein Team gemacht hat, die sich halt vorweg sehr, sehr gut abgestimmt haben. Hast du gerade schon angesprochen, auf der Skywalker Ranch, was in dieser Romanreihe oder diesen verschiedenen Romanreihen alles passieren soll. Vielleicht ist das jetzt auch gleich mal ein guter Zeitpunkt, ein bisschen zu erläutern, wie dieses ganze Literaturprojekt aufgebaut ist. Weil es gibt ja verschiedene Phasen und innerhalb der einzelnen Phasen auch nochmal verschiedene Wellen. Da kann man schon mal durcheinander kommen. Es gibt auch verschiedene Romane, die für verschiedene Zielgruppen gedacht sind, auch Comics, Hörbücher und so weiter. Möchtest du mal einen groben Überblick geben?
Also man muss wissen, dass das Projekt grob aus drei Phasen besteht, Phase 1, 2 und 3, wobei Phase 2 sozusagen ein Prequel ist. Also es ist im Prinzip analog aufgebaut, wie auch die Star Wars Trilogien rausgekommen sind in der Reihenfolge, dass dann quasi Phase 3 wieder anknüpft an Phase 1 und die Gegenwartshandlung aufnimmt, während Phase 2 150 Jahre vorher nochmal spielt. Und in jeder von diesen Phasen gibt es dann verschiedene Wellen. Und eine Welle ist immer eine Kombination aus verschiedenen Medien, die dann veröffentlicht werden. Also in den meisten Fällen ist das eben, also die zentralen Bücher von einer Welle sind eigentlich immer ein Erwachsenenroman, ein YA, also Young Adult Roman und ein Jugendroman, der sich an Kinder richtet. Und das ist eigentlich so bei allen von diesen Wellen, die erschienen sind. Und dann gibt's immer noch Comics, die halt durchlaufen, mehr oder weniger, wo immer wieder ein Heft kommt. Und zwischendrin mal Hörbücher oder andere Formate, die noch erscheinen, wie Mangas oder so, die eher unregelmäßig dann erscheinen. Aber in jeder Welle gibt's immer für jede Zielgruppe einen Roman, für jede Altersklasse.
Dazu gehören eben auch diese beiden, die wir jetzt schon angesprochen hatten. Into the Dark, Test of Courage. Wobei Into the Dark oder Ins Dunkel eben der Jugendroman ist und Test of Courage eher diese Junior Novel. Also was heißt denn das auf Deutsch? Kinderbuch tatsächlich. Oder wie würdest du...
Ja, wird als Jugendroman übersetzt, richtet sich aber an die Zielgruppe von 8 bis 12, also.
Und Into the Dark wäre auch ein Jugendroman?
Nee, das ist YA.
Also ein Teenagerroman.
Genau,
okay.
Ja. Der sich mit den Problemen des Erwachsenwerdens auseinandersetzt, sozusagen.
Dann haben wir das auch schon abgeklappert, sehr gut. Wir werden uns jetzt erstmal auf Phase 1 konzentrieren. Ich kann euch auch gar nicht versprechen, wann hier der nächste Podcast dann zur Welle 2 rauskommt. Wir bleiben heute mal bei Light of the Jedi und der Welle 1, weil es da eigentlich echt schon genug drüber zu sprechen gibt. Und wir wollen uns auch nicht übernehmen, muss man ganz ehrlich zugeben. Dann möchten wir lieber dem einen jetzt sehr gerecht werden und machen dann lieber nochmal einen Podcast. Mal gucken. Wir haben es gerade angesprochen, Welle 1, diese Romane, die haben alle so irgendwie das Thema, dass man aus Gründen aus dem Hyperraum gerissen wird. Ja, würdest du das auch so sehen?
Ja, das ist ja der Auftakt der ganzen Geschichte eigentlich von der High Republic. Damit startet es ja mit dieser großen Hyperraumkatastrophe, wo eben ein Schiff im Hyperraum auseinanderbröselt und dann die Brocken und einzelnen Elemente von diesem Schiff überall im Universum aus dem Hyperraum heraustreten und dann eben wie so Geschosse irgendwo hinfliegen. Und man kann es sehr schwer, also eigentlich gar nicht kontrollieren. Die Jedi halt mit ihren Fähigkeiten haben da noch ihre Chancen. Aber es ist eine große Gefahr, dass einfach irgendwelche Planeten, Monde, Schiffe, alles Mögliche, was da halt im Weg ist, getroffen werden, diesen Trümmern.
Im ersten Teil passiert eben diese Great Catastrophe. Da geht's um das Schiff, die Legacy Run, die aus bis dahin noch ganz unbekannten Gründen eben aus dem Hyperraum gerissen wird, zerbricht. Und diese Fragmente, so wie du das beschrieben hast, schießen dann mit Lichtgeschwindigkeit auf verschiedene Planeten und Sternensysteme zu. Und das erste System dabei ist Hetzal. Und da erleben wir eine Beschreibung, wie die Menschen ihrem ganz normalen Alltag nachgehen. Ich erinnere mich da immer sehr an diesen Typen, der im Tower sitzt, die eingehenden Flüge überwacht und beobachtet. Und da wird beschrieben, wie er so seinen Abend plant, die letzten Wochen seinen Alltag bestritten hat. Und er freut sich jetzt, am Abend in die Kantina zu gehen. Dort arbeitet nämlich eine junge Frau, die ihm sehr gefällt. Und heute hat er sich fest vorgenommen, sie anzusprechen.
Sensortechniker dritter Klasse Mervyn Getter war bereit. bereit, seine Schicht zu beenden, einen Shuttle ins Zentrum des Systems zu nehmen und in die Kantina zu marschieren, die nur ein paar Straßen vom Raumhafen des Ankermondes entfernt war. Zella arbeitete dort an der Bar. Und heute, da war Mervyn ganz sicher, würde er den Mut finden, sie um eine Verabredung zu bitten. Sie war eine Twi'lek, er war ein Mirialana, aber was machte das schon? Nun, dass dieser Sensortechniker dritter Klasse, der seine Tage damit verbrachte, auf Holoschirme zu starren und Vermerke über alle ankommenden und abfliegenden Schiffe zu machen, die Aufmerksamkeit einer liebreizenden, rothäutigen Dame erregte, die ihm drei Tage die Woche ein Glas des örtlichen Biers servierte.
Dann erscheint eben was auf dem Schirm, was er so nicht zuordnen kann. Und es ist eben einer dieser Trümmer. Der Trümmer schlägt dann auch ein und er verliert sein Leben dadurch. Also was der Roman an dieser Stelle wahnsinnig gut macht, ist eben den Leser mitzunehmen in den ganz normalen Alltag eines Nebencharakters, eines ja Statisten könnte man fast schon sagen. Und das wird aber so bildlich und nahbar beschrieben, dass es einen wirklich trifft. Oder wie ging's dir da?
Ja. Das ist auch eines der Dinge, die ich eigentlich immer sage, wenn es um Light of the Jedi geht, dass diese Nebenfiguren so unglaublich gut geschrieben sind, dass man sich innerhalb von einem Kapitel, also die meisten von diesen Nebenfiguren, die sterben, die haben ja nur ein Kapitel aus ihrer Sicht, man kann sich innerhalb von so kurzer Zeit mit denen so gut identifizieren, weil die einfach, ja, so gut beschrieben sind, so viele Charaktereigenschaften in so kurzer Zeit rüberkommen, dass man mit denen sehr viel Mitgefühl hat und eben deren Situation so toll nachvollziehen kann. Das hat Charles Soule wirklich meisterhaft gemacht.
Fällt dir noch so eine Situation ein, so eine ganz normale Alltagssituation aus dem Anfang dieser Romane?
Ich finde auch diesen Kevin Tarr, diesen Wissenschaftler, total faszinierend irgendwie. Also der wird ja auch gezeigt, wie er eigentlich seinem Alltag nachgeht und wie er dann so mit der Zeit über sich hinaus wächst und zum Retter quasi der Galaxis wird fast, indem er da seine technischen Aktionen macht. Computer, der dann alles berechnet, wo diese ganzen Trümmerteile austreten, erschafft aus dem Nichts quasi. Die Geschichte finde ich auch sehr faszinierend. Das ist auch ein Charakter, der sehr schnell mein Herz erobert hat.
Da muss man sagen, Kevin Tarr ist eigentlich ein ITler, würde ich so sagen, ne? Der eben auf Hetzal, was eher ein landwirtschaftlich geprägtes System ist, und ja, so seinen Dienst tut und ist im Gedanken aber schon ganz woanders. Ne? Der sagt, ich sammle hier noch ein paar Jahre Erfahrung und möchte dann eigentlich vielleicht irgendwie nach Coruscant oder in einen belebteren Teil der Galaxis wechseln. Und den begleitet man im Laufe des Romans, der ist eben stark beteiligt bei der Suche nach den Trümmern dann. Da kommen wir dann später nochmal drauf. Nun, Hetzal schwebt in höchster Gefahr. Einige dieser Trümmer schlagen ein, zerstören aber nicht nur die Oberfläche des Planeten oder Siedlungen auf dem Planeten. Ines hat es schon angesprochen, auch Raumstationen sind in Gefahr oder auch andere Schiffe natürlich. Und naja, wie sollte es anders sein? Man hat gespart, gespart, gespart. Alles auf das, naja, Erzeugen von Landwirtschaftsgütern, unter anderem auch Bacta, fokussiert und steht jetzt ein bisschen blöd da. Man kann diese Trümmer nämlich einfach nicht aus dem Weltraum schießen. Zum einen liegt das daran, dass eben wenig Feuerkraft da ist, aber es hat noch einen anderen Grund, Ines. Was sind denn die Trümmer teilweise noch?
Ach so, ja, also ich denke, ein Grund ist auch noch, dass die einfach super schnell sind. Es ist unglaublich schwer, ist, glaube ich, auch auf die zu zielen oder überhaupt irgendwie in der Zeit zu reagieren, die man hat, bis dieses Ding dann einschlägt. Das sind ja meistens nur wenige Minuten. Aber was du meinst, ist sicherlich auch, dass die Trümmer Teile von einem Wrack, von einem Schiff sind und da in einem zumindest sind noch Personen drin.
Man stellt dann fest, oder wir fangen erstmal vorne an, wer kommt denn zur Rettung? Natürlich, die Jedi-Ritter tauchen auf und die Republik mit sogenannten Langträgern heißen die Schiffe auf Deutsch und den Vectors, also die Jedi haben solche Jäger, die Vector genannt werden und die Jedi machen sich sofort ans Werk und versuchen durch verschiedene Rettungsaktionen alles zu retten, was noch zu retten ist. Und am Anfang planen sie auch, na gut, wir schießen einfach Trümmer ab. Bis dann einer der Jedi, Buriaga, bemerkt, dass da was ganz gewaltig schief läuft. Nämlich fliegen nicht nur Trümmerteile durch die Gegend, sondern auch Container, die auf der Legacy Run, dem Schiff, das dort eben zerbrochen ist, als Passagiercontainer genutzt wurden.
Da war etwas. Furcht, beinahe schon Panik. Da dröhnte plötzlich ein Heulen aus dem Kommsystem, laut und beharrlich. Die Armee erschrak. Sie brauchte einen Moment, um zu begreifen, was sie hörte. Das waren keine Schreie, sondern Worte. Auf Schriewug. Boyaga sagte etwas, was sie nicht verstehen konnte, und zwar laut und eindringlich, geradezu verzweifelt. Seine Emotionen loderten einmal mehr in der Macht auf, die gleiche Mischung aus Sorge und an Panik grenzender Furcht. »Wir dürfen nicht angreifen?« Boyaga erklärte es mir gerade. Die Emotionen, die wir von ihm aufgeschnappt haben, das waren nicht seine eigenen. Er hat sie gespürt. Er musste erst seinen Geist öffnen und seine eigene Furcht überwinden, aber jetzt versteht er es. Das Objekt, das wir zerstören sollen, um den Mond zu retten. Es ist nicht einfach nur ein Felsbrocken. Es ist ein Trümmerteil von einem Schiff. Es ist voller Leute, beendete Nip den Satz. Und sie leben noch.
Und die fliegen da mit Höchstgeschwindigkeit durchs All. Und da sind eben noch lebendige Menschen, aber auch andere Spezies an Bord. Und die Jedi schießen die jetzt natürlich nicht einfach ab, sondern versuchen sie in einer spektakulären Rettungsaktion zu verlangsamen.
Ja, den Kurs umzuschwenken, irgendwie so ein paar Grad oder so, damit dieses Trümmerteil da... Nee, das glaubt, das war das andere Trümmerteil mit dem Tibana da, das nicht
genau,
in die Sonne fliegen
das
soll.
Das kommt
so,
dann ja. auch noch, genau. Da gibt's auch noch Tibana-Gas-Tanks. Die laufen Gefahr, in die Sonne zu fliegen und dort eine gigantische Explosion natürlich auszulösen. Ja, was dann auch wieder katastrophale Folgen für das System hätte. Und da versuchen sie, die Route dieser Tanks um ein paar Grad zu verschieben, damit sie an der Sonne vorbeifliegen. Und die Frachtcontainer bzw. die Passagiercontainer versuchen sie tatsächlich zu stoppen, damit man die Leute daraus befreien kann. Ja, wie schaffen sie denn das? Kannst du dich noch erinnern?
Ja, natürlich. Ist echt eine meiner Lieblingsszenen irgendwie. Auf sowas habe ich als Jedi-Fan irgendwie jahrelang gewartet und habe es nicht bekommen, nachdem der Kanon gestartet ist. Und hier kommt jetzt die geballte Jedi-Power mal wieder zum Einsatz. Meine Lieblingsfigur Ava Chris ist da ganz zentral. Sie hat so ein Talent, die Präsenzen von verschiedenen Machtnutzern zu verknüpfen und Kommunikation zwischen denen einfach zu ermöglichen. Und sie nimmt sozusagen in dem Moment das Heft in die Hand und verknüpft eben diese ganzen Jedi miteinander, sodass sie quasi ihre Kräfte vereinen können, um dann eben dieses eine Trümmerteil zu bremsen, dass sie alle quasi mit der Macht also an der gleichen Stelle schieben und versuchen, diese Geschwindigkeit rauszunehmen und eben bei dem anderen Trümmerteil die Bahn, in der das halt fliegt, um ein paar Grad zu verschieben, dass eben auch alle in einer koordinierten Anstrengung die Macht benutzen, um dieses Trümmerteil wegzuschieben, was natürlich kann man sich eigentlich nicht vorstellen, unglaubliche Kräfte sein müssen, die da im Weltall einwirken, wenn sowas mit nahezu Lichtgeschwindigkeit einer wahnsinnigen Kraft dahin fliegt. Und ich finde, diese Szene ist nach wie vor für mich einer der Gründe, warum ich dieses Buch so sehr liebe. Diese Einheit von den Jedi, die eben als eine große Gruppe in Aktion treten, um Menschen und Aliens zu helfen. Das hat mich einfach fasziniert. Und dieser koordinierte Machteinsatz, dieses Besondere von diesem sogenannten Song of the Force, wo sie sozusagen die Macht als Musik wahrnimmt und dann eben die ganzen Melodien der verschiedenen beteiligten Jedi verknüpft. Das hat für mich irgendwie ein bisschen was Poetisches und ich lese oder höre diese Szene immer wieder gerne.
Ja, das ist wirklich toll beschrieben. Vor allem, was ich auch schön fand, wir haben vorhin schon gesagt, die Leute haben sich Sorgen gemacht, dass die Jedi ja eigentlich zu übermächtig sein könnten. Aber sie werden hier gleich vor eine außergewöhnliche Herausforderung gestellt, was auch nicht ohne Schaden an den Jedi vorbeigeht, weil manche der Jedi überanstrengen sich so massiv, dass sie daran auch sterben.
Ja.
Das ist auch was, wo im Laufe der Romanreihe immer wieder Tragödien passiert, weil keiner der Charaktere ist ein Gott oder ein Halbgott auch nur. Es wird immer wieder deutlich, dass Jedi auch an ihre Grenzen kommen können und dass es auch katastrophale Folgen haben kann für die Individuen, aber auch für die Galaxis, für die Republik, für den Orden an sich. Finde ich gut geschrieben.
Ja, das ist ja eine der Sachen, die immer wieder zu The High Republic gesagt wird, dass keiner der Charaktere dort sicher ist. Man weiß nicht, wer als nächstes stirbt, weil es sterben echt verhältnismäßig viele Jedi. Nicht nur in dieser Szene, sondern wir haben ja, wie gesagt, auch noch die Nameless, die sehr bedrohlich sind und diverse Opfer fordern. Also man kann sich nie sicher sein. Man muss immer um alle Figuren fürchten.
Ja, Und das sind eben auch hochkarätige Vertreter. Ja. Also es ist nicht irgendwie ein Nebencharakter, der geschrieben worden ist, damit er sterben kann, sondern es sind wirklich Protagonisten, Hauptcharaktere, die man über mehrere Bücher teilweise verfolgt, die dann irgendwann abtreten. Aber wir wollen jetzt da nicht spoilern in der Richtung. Du hast da was Interessantes angesprochen. Viele Jedi sterben. Es gibt nämlich auch wahnsinnig viele Jedi. Zu dieser Zeit noch Zehntausende in der Galaxis. Wir befinden uns in der Timeline noch vor Episode 1, da hat es ja immer geheißen, die High Republic soll dann in diese Ära der Alten Republik münden. Und dementsprechend gibt es noch viele Jedi-Ritter. Einige davon, naja, einige ist jetzt übertrieben, aber zwei haben wir schon gehört. Eine davon ist Ava Chris. Ich habe mir hier aufgeschrieben, das ist eigentlich die lebende Heilige.
Zumindest am Anfang, ja. Sie macht ja dann auch ihre Reise durch.
Genau, aber erstmal eine absolute Lichtgestalt, eine sehr schön skizzierte, gezeichnete Frau, sowohl im literarischen Sinn als auch grafisch. Die ist groß, die hat lange blonde Haare, die ist hübsch, die hat ein goldenes Diadem, goldene, helle, weiße Roben trägt sie. Und ja, ist schon am Anfang dieser Phase eine Lichtgestalt, die auch überall zu sehen ist, oder? Sie ist auch auf dem Cover des Romans beispielsweise. Wir haben noch von Buriaga gehört, da habe ich mir aufgeschrieben, das ist schon so ein bisschen der liebenswerte Wookie. Eine Sache zu Ava muss man eigentlich fast noch sagen, du hast gerade schon angesprochen, die hört die Lieder in der Macht. Das hat mich immer ein bisschen erinnert an diese Kampfmeditation aus The Old Republic, ja. So von ja. Bastila oder sowas. Und sie hört bei jedem Jedi, hört sie das auch anders. Also bei Ava ist das halt so ein, ja, ein Lied oder ein, weiß ich nicht, eine Arie, keine Ahnung. Und bei Buriaga sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Der ist nämlich ein Wookie. Eine Sache, die wir uns natürlich im Kanon auch lange gewünscht haben, einen Wookiee-Jedi zu kriegen. Und der ist unglaublich empathisch. Und wie nimmt der denn die Macht wahr? Weißt du es noch?
Oh, ich glaube, er ist Wald oder Baum oder so, halt passend zu seiner Herkunft von Kashyyyk, wo es ja diese großen Bäume gibt, diesen Urwald dort.
Das ist auch was, was die High Republic immer schön macht. Die Jedi werden hier sehr unterschiedlich gezeichnet. Und das wird auch so unterstützt oder dadurch unterstützt, wie sie die Macht halt für sich wahrnehmen. Und fand ich auch ein ganz, ganz schönes Stilelement.
Die Macht sang für Jedi-Meisterin Ava Chris. Ein Chor, der die Gesamtheit des Hetzal-Systems umfasste. Das ständige, widerstreitende Auf und Ab von Leben und Tod. Einen Moment später umfasste sie das gesamte System und alles, was sich darin befand. Insbesondere die Jedi, von denen jeder auf seine ganz eigene Weise mit der Macht verbunden war. Was sie als Lied hörte, sah Elsa Mann als tiefes, endloses, stürmisches Meer. Für den Wookiee Buriaga war es ein riesiger Baum mit tiefgreifenden Wurzeln und himmelhohen Ästen. Douglas Sunwell seinerseits nahm die Macht als riesiges, komplexes Uhrwerk wahr, dessen Zahnräder aus unendlich vielen Materialien bestanden, von Kristall bis hin zu Knochen. Belzetifa tanzte mit dem Feuer, Loden Greatstorm tanzte mit dem Wind. Die Jedi waren die Macht war die Jedi. Und Ava Chris konnte sie alle berühren, ganz gleich, wie jeder Einzelne sich die Macht verständlich machte.
Ich bin auch großer Fan von diesen Machtmetaphern. Das gefällt mir gut, wenn das eben so blumig umschrieben wird, wie jemand die Macht wahrnimmt. Wobei man sagen muss, dass es in den folgenden Werken dann nicht mehr ganz so stark war, dass dieses Thema aufgegriffen wurde. Gerade mit Ava und ihrer Musik, das wurde immer wieder erwähnt, oder Elsa und seinem Ozean und so weiter, das wurde immer wieder durchgezogen. Aber glaube ich, das mit Buriaga, ich glaube, das war echt nur in Light of the Jedi ein Thema, danach nicht mehr so viel. Dass er so empathisch ist und dass das so seine große Stärke in der Macht ist, ja. Aber diese Machtwahrnehmung als Wald oder so, das, oder auch bei anderen Jedi, wo die Metaphern vielleicht nicht ganz so gut greifbar waren wie mit dem Ozean und der Musik, da, das wurde doch dann sehr stark von den anderen Autoren zurückgefahren oder nicht so stark umgesetzt wie eben in Light of the Jedi.
Das stimmt, ja. Das hat ein bisschen, wurde ein bisschen vernachlässigt oder auch vielleicht bewusst weggelassen. Ich weiß es nicht. Ja, Buriaga, das ist seine große Stärke, aber auch eine große Schwäche, weil er erstmal lernen muss, auch mit dieser Empathie umzugehen, weil ihn das natürlich sehr trifft. Als dieser Frachtcontainer durch den Hyperraum schießt, lähmt ihn das ja geradezu. Und der kann dann erstmal gar nicht mehr mit der Situation umgehen, weil er so mitfühlt mit den Entitäten, die da eben verängstigt sind.
Ja, er kann vor allem nicht kommunizieren, weil keiner ihn versteht.
Das auch, ja. Das ist so ein bisschen ein kleiner Comic-Relief-Moment. Das wird auch immer wieder deutlich später, als die Gefahr dann gebannt ist, dass Buriaga eigentlich niemand ist, der gerne im Rampenlicht steht. Wen haben wir denn noch bei dieser Rettungsaktion? Die findet natürlich nicht nur im All über Hetzal statt, sondern auch auf Hetzal Prime, also dem größten Planeten. Und da sind zwei andere Jedi am Werk, die dort landen eben und versuchen, ihr Werk oder so gut wie möglich zu helfen auf der Planetenoberfläche. Und die Rede ist von Loden Greatstorm, einem Großmeister des Ordens und seinem Schüler, seinem Padawan Bell Zettifar, der auch noch eine tragende Rolle in der Romanreihe spielt. Ich habe Loden immer so als den Meister irgendwie wahrgenommen, der eigentlich über jeden Zweifel erhaben ist, total in sich ruht und einfach die Macht ihr Werk, durch den die Macht einfach komplett fließt. Also der hat sich diesen Doktrinen und der Ordnung des Universums und des Jedi-Ordens total hingegeben. Und Bell ist am Anfang noch relativ unsicher als Padawan, wächst dann aber zum wahren Jedi-Ritter heran.
Loden ist einfach ein super entspannter Jedi, finde ich. Also wie er mit seinem Schüler eben umgeht, es wird, glaube ich, mal gesagt, dass er ihn einfach immer alles machen lässt. Solange Bell es tun kann, muss er es machen. Und dann ist er auch sehr geduldig irgendwie, wenn es jetzt darum geht zu fühlen, wo irgendwer ist oder so, überlässt er es eben Bell, und solange wie es dann halt dauert, dauert es halt. Also er versucht wirklich ihm so gut wie er kann alles beizubringen, aber dann auch natürlich das kultigste Element, das die beiden haben, dass Loden ihn immer irgendwie irgendwo von Felsvorsprüngen runterschmeißt, damit er lernen soll, mit der Macht seinen Fall abzubremsen, was er dann ja auch später im Verlauf des Romans überraschenderweise dann noch gut gebrauchen kann. Das ist echt witzig, diese Dynamik zwischen den beiden, dass Loden ihn da immer irgendwo runterschmeißen will und Bell dann immer Sorge hat, dass er es nicht schafft und nicht hinkriegt. Und er kriegt es ja auch oft nicht hin. Er wird dann immer auch aufgefangen von jemandem, der dann unten steht und ihn im Zweifelsfall retten kann.
Da gibt's schöne Dialoge zwischen den beiden, als Bell es eben nicht schafft, seinen Sturz zu bremsen, und Loden dann sagt, na ja gut, dann schmeiß ich dich das nächste Mal halt von irgendeinem Hochhaus auf Coruscant. Da hast du minutenlang Zeit zu überlegen, wie du das hinkriegst.
Es war nicht sehr hoch, sagte Loden. Du hattest kaum Zeit nachzudenken, bevor der Boden näher kam. Es war nicht dein Fehler, Bell. Aber keine Sorge. Wenn wir wieder auf Coruscant sind, werfe ich dich vom höchsten Häuserturm, den wir finden. Sicher brauchst du nur mehr Zeit, um mit der Macht in Kontakt zu treten. Einige dieser Türme sind tausende Stockwerke hoch. Da könntest du minutenlang in die Tiefe stürzen. Das klingt nach einer wundervollen Idee, Meister, erwiderte Bell. Nicht wahr? Grinste Loden.
Eine Sache habe ich mir hier in diesem ersten Teil der großen Katastrophe noch aufgeschrieben, nämlich den Einschlag eines Trümmerteils auf Abdalis. Weißt du noch, um was es da genau ging?
Oh, ich glaube, das war ja dieser Einschlag nach Hetzal irgendwie, aber das wurde ja relativ schnell abgehandelt irgendwie. Von diesem Planeten hat man recht wenig erfahren dann im Vergleich zu Hetzal.
Auch um die Dramaturgie noch ein bisschen zu verstärken, es gelingt den Jedi und der Republik eben nicht alle Trümmerteile ausfindig zu machen. Einer dieser Trümmer taucht einfach aus dem Nichts quasi auf und zerstört halt dieses, ich weiß gar nicht, ist es ein Planetensystem oder ist Abdalis der einzelne Planet? Ich glaube, es ist nur ein Planet, aber...
Ich glaube, es ist nur so eher so ein Satz am Schluss, so ja, sie hat es geschafft bei Hetzal oder so. Aber das war nicht alles, sondern es kam noch irgendwo ein anderer Trümmer raus und zerstörte irgendwie ein System oder was auch immer. So relativ lakonisch oder wie sagt man, am Schluss noch so dran gehängt, um diese Feierlaune dann doch etwas stark zu dämpfen.
Das trifft's ganz gut, weil die Jedi sind natürlich die großen Helden über Hetzal. Alle freuen sich und dann kommt eben Abdalis und es passiert dann doch noch eine größere Katastrophe. Ne? Die ist halt, ich glaube, das ist so ein Industrieplanet. Das wird schon ein bisschen beschrieben, wie das da aussieht und was da los ist, aber ja, er wird dann eben zerstört durch einen der Trümmer. Im zweiten Teil macht sich die Republik mit Hilfe der Jedi natürlich auf die Suche nach diesen Trümmern. Und hier taucht auch wieder der Kevin Tarr auf, der es im ersten Teil schon geschafft hat, aufschlussreiche Analysen anzustellen. Sie machen jetzt einen Plan, wie sie die restlichen Trümmer finden können. Worüber wir auch noch gar nicht gesprochen haben, ist, woher die Trümmer denn überhaupt gekommen sind, weil das wird erst jetzt im zweiten Teil so wirklich behandelt. Wir springen nämlich zu einer Gruppe, die im Laufe der Romanreihe ja doch eine sehr große Bedeutung hat, nämlich die Nihil.
Die sind so eine Art, ja, Weltraumpiraten irgendwie, die bestehend aus verschiedenen Gruppierungen eben, den sogenannten Storms, also die jeweils so einen Anführer haben. Da gibt's diese drei Tempest Runner. Ich habe es gerade falsch gesagt, nicht Storms, sondern Tempest sind die Gruppierungen und die Storms sind die Anführer davon. Und die höchsten Orkane Anführer davon, Deutsch, die Tempest Runner, Orkanläufer, glaube ich, auf Deutsch. Also gibt's drei von diesen Anführern und dann das Auge, das ist Markion Rowe. Am Anfang hier in Light of the Jedi ist es noch so, dass das Auge eher so eine untergeordnete Rolle hat. Also er gibt denen immer, ich weiß nicht, ob wir das auch verraten dürfen, aus irgendeinem Grund hatte er halt bestimmte Hyperraumrouten, die man benutzen kann, um relativ geheim irgendwo irgendwelche Orte zu erreichen. Und die stellt er zur Verfügung und die Tempest Runner und ihre Tempests, die machen dann halt irgendwelche Raubzüge und sonstige Dinge, versuchen sich zu bereichern. So läuft das eigentlich die ganze Zeit, aber diese Dynamik dreht sich dann doch relativ schnell um, so zugunsten von Markion Rowe, der ja dann, das ist glaube ich kein Geheimnis, im weiteren Verlauf der High Republic der Hauptbösewicht wird.
Markion Rowe. Auch er trug eine Maske, aber sie war anders als alle anderen, einzigartig. Sie bestand aus leicht trübem Transparistahl, in den ein großes Symbol hineingeätzt war, eine primitive, kantige Ansammlung von Wirbeln und Linien, die einen planetenverschlingenden Supersturm darstellten. Das Auge dieses Sturms befand sich genau dort, wo Rose' Gesicht war. Seine Kleidung war schlicht, schwarze Lederhose und Jacke, darunter ein ärmelloses weißes Hemd und enge Lederhandschuhe an den Knöcheln gepolstert. Er hatte lange Glieder, und wo seine Haut sichtbar war, hatte sie die Farbe von grauem Schiefer. Waffen trug er keine, zumindest keine sichtbaren.
Ich weiß nicht, heißt der Markion oder Markion Rowe? Ich dachte
Markion Rowe, tatsächlich. Okay. Ich habe ja jetzt auch das englische Hörbuch nochmal gehört. Eben erst im ersten englischen Hörbuch sprechen die es tatsächlich Markion aus, was aber sich im Lauf der Zeit dann herausgestellt hat, dass das falsch ist. Ich weiß nicht, wie es dazu kommen konnte, aber Markion wird er jetzt immer ausgesprochen.
Okay, also Markion Rowe ist eben das Auge, der hat drei Tempest Runner, Pan Aether heißen die, Lorna D und Kassav Miliko, glaube ich, oder Miliko. Und ja, man kann, glaube ich, schon sagen, dass die unterschiedlich gewichtet sind. Manche davon spielen größere Rollen, manche eher kleinere Rollen. Lorna D ist wahrscheinlich noch der Charakter, der mit Markion am längsten sein Unwesen treibt.
Also sie sollte man sich merken von den Tempest Runnern. Die anderen spielen nicht mehr so eine große Rolle.
Ja, sie spielen schon noch eine große Rolle, aber nicht so groß wie die von Lorna und Markion. Und Markion Rowe ist der Puppenspieler, würde ich sagen. Also man merkt dann relativ flott, dass er die Strippen zieht und dieses Spiel, das die Nihil dann treiben, eigentlich lenkt und leitet. Ja. Auch hier ist lange Zeit gar nicht klar, was seine Ambition eigentlich ist, aber das müsst ihr selbst rausfinden. Also, wir sind im Teil 2, ich habe schon gesagt, die Suche nach den Trümmern beginnt und wir machen einen Szenenwechsel. Wir switchen von Hetzal zu einem Planeten, der Elfrona genannt wird. Und auch hier starten wir wieder so, dass wir erstmal die Perspektive einer einheimischen Familie erleben dürfen, die sich dazu entschlossen hat, Alderaan und ihr Luxusleben hinter sich zu lassen, um ein einfaches Dasein als, ich weiß gar nicht, Landwirte oder so.
Dort genau, die da machen, weiß ich gerade auch nicht mehr. Ja, irgendwie ja, so eine Art Farm.
Ich glaube, sie haben sie haben irgendwelche Tiere, kann ich mich erinnern. Ja. Ja, irgendeine Farm haben sie da.
Aber sie haben auch irgendwelches technisches Gerät.
Es ist, glaube ich, schon so ein Minenplanet irgendwie. Es wird relativ genau beschrieben, was die da treiben. Also ist gar nicht so schlimm, wenn wir das nicht so genau wissen. Auf jeden Fall verfolgen die da ihr einfaches Leben als Ehepaar mit zwei Kindern. Und dann passiert was Schreckliches eigentlich, nämlich Sie werden Opfer von den Nihil. Es beginnt eine Geiselnahme und eine Entführung. Als jemand, der auch zwei Kinder hat und verheiratet ist, ist das ja mit das Schlimmste, was man sich so vorstellen kann. Dass deine Kinder von irgendwelchen kriminellen Piraten entführt werden. Und man muss auch dazu sagen, an dieser Stelle werden die Nihil schon als sehr skrupellos dargestellt, die eigentlich keine Scheu vor solchen Gräueltaten haben. Glücklicherweise gibt es Hoffnung auf Elfrona. Es sind nämlich auch hier wieder ein paar Jedi stationiert. Hier muss man auch sagen, es gibt jetzt nicht nur den großen Tempel auf Coruscant, sondern es gibt noch Zweigstellen, nenne ich es jetzt mal, auf verschiedenen Planeten. Und da sind eben Loden, den wir gerade schon besprochen haben, und Bell, sein Padawan. Und die kriegen auch noch eine dritte Begleiterin, nämlich Amber, die Aschehündin, die im weiteren Verlauf auch immer wieder treu an Bells Seite steht.
Sehr wichtiges High Republic-Maskottchen.
Dann ist noch ein sehr erfahrener alter Jedi dabei, Porter Engel, der auch immer wieder mal erwähnt wird, die Klinge von Bardotta oder The Blade of Bardotta. Gibt's auch Comics dazu, wo da nochmal mehr über ihn zu erfahren ist.
Porter Engel war eine Legende. Er gehörte seit mehr als 300 Jahren zum Jedi-Orden und inzwischen war der rundliche Ikruki mehr Bart als Mann. Er hatte in den meisten Hauptdisziplinen der Jedi eine langjährige Laufbahn absolviert. Lehrer, Forscher, Diplomat, Krieger. Und die Geschichten, die über ihn erzählt wurden, hätten allein schon ausgereicht, um ihm einen Platz in den Annalen des Ordens zu sichern. Beispielsweise hatte er nur noch ein Auge. Das andere hatte er vor langer Zeit im Kampf verloren und die lange Narbe auf dieser Seite seines Gesichts erzählte ihre ganz eigene Geschichte. Doch jetzt, wo er sich dem Ende seiner Lebensspanne näherte, schien er seine neueste und letzte Bestimmung gefunden zu haben, als Koch.
Ja, er ist ja eine von diesen Figuren, die sehr alt ist. Und deswegen ist er natürlich auch so einer von denen, der auch dann in der zweiten Phase auftauchen kann, sozusagen, weil er...
Das ist der Clou, ja, genau.
Immer wieder in The High Republic ein Thema, dass da so Figuren, die schon sehr alt sind, dann quasi auch in dieser Prequel-Phase nochmal auftreten können und wir noch mehr über ihre Vergangenheit
erfahren. Was dem Ganzen natürlich auch nochmal eine ganz andere Tiefe gibt, ne? Weil man die, also gerade Porter, weiß ich, den trifft man ja da wirklich als jemand, der voll im Saft steht, auf dem Zenit seines Könnens eigentlich. Und später ist er dann, naja, ich möchte jetzt nicht sagen abgeklärt, aber der hat irgendwie für alles eine Antwort parat. Und der macht Sachen, wo sich andere fragen, wie hat er denn das jetzt hinbekommen?
Und er kocht.
Genau, und dann halt natürlich mit Comic Relief, er kocht für sein Leben gern. Und ob das immer so schmeckt, weiß man nicht. Aber ich glaube, Bell ist ganz zufrieden anfangs mit seiner, was macht er da, einen Pilzeintopf oder sowas?
Das weiß ich jetzt nicht mehr so genau.
Doch, ja. Ich glaube, es war irgendwie mit...
das ist nicht immer irgendwas mit Eiern oder so. So
Eier, genau, Eier waren
verschiedene Eier, irgendwas.
Genau, ja, genau. Also er probiert sich da aus und lebt seine Kreativität aus. Noch eine Jedi ist dabei, Indira Stokes. Die habe ich jetzt als gar nicht so bedeutsam wahrgenommen. Habe ich mich da getäuscht?
Das ist irgendwie, ich glaube, das sagt jeder. Die bleibt so ein bisschen blass, auch über die ganze Zeit hinweg irgendwie. Sie ist relativ schwer greifbar im Vergleich zu den anderen sehr gut beschriebenen Figuren, mit denen man gleich was anfangen kann.
Ja. Dann bin ich erleichtert. Habe ich nichts falsch gemacht. Diese Jedi sind eben stationiert auf Elfrona. Ich glaube, es sind nur diese vier und eben Amber. Die hören eben den Hilferuf, die Familie, der Name mir entfallen ist, setzen einen Hilferuf ab. Irgendwie so in der Richtung. Setzen einen Hilferuf ab und die planetare Sicherheit hört nur Nihil und sagt, wir können da sowieso nichts machen. Good luck, aber sie informieren wenigstens die Jedi und die machen sich natürlich sofort ans Werk und versuchen, diese Familie zu retten. Da wird auch am Anfang noch beschrieben, wie diese Familie Blight oder Bleitsch oder wie sie heißen, auch noch die Nihil ein bisschen triezen und versuchen, sich da irgendwie zu verteidigen. Aber am Ende nützt es nichts. Sie werden alle gefangen genommen und entführt. Dann gibt's so eine kleine Verfolgungsjagd zwischen den Jedi-Rittern und den Nihil. Und das fand ich eigentlich auch eine recht spannende Sache. Jedi reiten dann auf diesen, weißt du, wie die Tiere heißen?
Ich glaube Steelies oder so.
Steelies, genau. Reiten und verfolgen die und Indira verfolgt die mit einem Vektor. Da wird auch wieder deutlich, was Porter für ein krasser Typ ist.
Ja.
Der durchschaut da auch den einen oder anderen Hinterhalt. Am Ende des Tages endet diese Verfolgungsjagd aber relativ tragisch. Sie schaffen es nämlich nicht, den Vater zu retten. Die Mutter und die Kinder werden gerettet, aber der Vater wird, soweit ich mich erinnern kann, entführt und sein Schicksal bleibt erstmal ungewiss. Und das ist nicht das Einzige. Loden versucht nämlich den Vater noch zu retten, fliegt die Nihil hinterher und gerät auch noch in Gefangenschaft. Da macht man sich erstmal gar nicht so die Sorgen. Und auch Bell hält es für ausgeschlossen, dass Loden nicht zurückkommt. Aber da greift auch wieder die High Republic und das große Drama. Loden kommt erstmal eine ganze Weile nicht zurück. Und wenn er dann zurückkommt, wird er ein sehr, sehr anderer Twi'lek sein. Aber das dürft ihr selber erforschen, was da noch genau passiert.
Ja, geht ja dann auch erst im nächsten Werk dann weiter in The Rising Storm.
Genau, das wird erst später aufgelöst. Es passiert in Teil 2, außer der Gefangenschaft eben von Loden und dem Vater Blight, auch noch was anderes, nämlich der sogenannte Eriadu-Vorfall. Markion sagt eigentlich zu seinen Orkanläufern, dass sie jetzt erstmal die Füße stillhalten sollen. Er hat da nämlich einen Plan. Und daran halten sich aber nicht alle. Kassav fliegt nämlich nach Eriadu und versucht da irgendein Ding zu drehen und Geld rauszuschlagen. Und ja, beißt da ziemlich auf Granit. Das geht nämlich gnadenlos schief und hat weitreichende Konsequenzen. Dann gehen wir auch schon in den dritten Teil des Buches über, würde ich sagen, nämlich die Schlacht beim Kurnebel, die ja eigentlich eine Folge von diesem Eriadu-Vorfall ist, oder?
Ja, indirekt, ja.
Indirekt schon. Die Nahil tauchen da nämlich auf, treiben ihr Unwesen. Jetzt muss mir ein bisschen auf die Sprünge helfen, wie das genau zustande gekommen ist. Ich kann mich noch erinnern, dass Kassav da eine relativ große Schlacht führt.
Ja, also die Kräfte von Eriadu sind ja auf jeden Fall auch dabei, weil die ja Rache nehmen wollen für das, was ihrem System angetan wurde.
Genau, initial ist der Plot so, dass die Republik natürlich versucht, die Nihil zu stellen. Und das auch schafft, was sie zum damaligen Zeitpunkt aber halt nicht wissen, ist, dass das eigentlich nicht die ganzen Nihil sind, sondern dass das eigentlich nur die Flotte von Kassav ist. Markion hat das sehr geärgert. Der war stocksauer, dass Kassav sich seinen Befehlen widersetzt hat und lässt ihn da quasi ins offene Messer laufen und opfert ihn. Er ist quasi das Bauernopfer. Die Jedi denken dann am Ende des Tages, dass sie die Nihil zerschlagen hätten, aber dem ist natürlich nicht so. Und in dieser Schlacht treffen eben die Flotte von Kassav und die Republik und die Jedi aufeinander. Das sieht erstmal ganz gut für die Republik und die Jedi aus. Also die schaffen es ganz gut, die Nihil in Schach zu halten, bis die Nihil dann anfangen, ganz, ganz üble Tricks zu verwenden. Also die benutzen dann andere Schiffe, fliegen Kamikaze-Angriffe, schütten radioaktiven Giftmüll.
Sie haben ja noch irgendwelche Rettungskapseln quasi, die sie mit Sprengstoff beladen und das dann so aussehen lassen, als müsste man Leute retten. Und die Republik ist natürlich wieder voll gut und versucht dann irgendwie die Nihil, die dann noch in Rettungskapseln sind, einzusammeln. Und dann damit sammeln sie aber natürlich wieder Bomben ein.
Da wird auch wieder sehr gut deutlich, wie skrupellos die Nihil halt auch agieren. Am Ende des Tages hat aber auch das nichts gebracht, weil die Leute von Eriadu kommen dann und wollen eben Rache. Da wird auch sehr deutlich, dass die einen relativ starken Ehrenkodex haben, die Bewohner von Eriadu, und relativ kriegerisch unterwegs sind und die haben Bock auf Streit. Dann passiert was, was man bis dahin zumindest so noch nicht gehört hat. Wir haben schon gehört, dass Markion den Nihil gewisse Pfade zur Verfügung stellt. Das sind quasi Hyperraumrouten, die aber so nicht verzeichnet sind. Jetzt bei der Schlacht beim Kurnebel gibt's noch sogenannte, wie nennen sie es, Kampfpfade?
Battle Paths, Kampfpfade wahrscheinlich im Deutschen.
Das heißt, sie können so Mikrosprünge machen, tauchen dann, weiß ich nicht, hinterm feindlichen Schiff wieder auf und solche
Oder
Dinge.
Oder im feindlichen Schiff, wenn es dumm läuft.
Und das macht das Ganze zu so einem Pyrrhus-Sieg für die Jedi und die Republik, weil sie schaffen es schon, die Nihil zu vernichten an dieser Stelle, aber nur mit unglaublich großen Verlusten. Und auch ein Jedi, der dort beteiligt ist, nämlich Skier, ein trandoshanischer Jedi, der wird da schwer verletzt und verliert dann seinen Arm zum Beispiel.
Was aber nichts macht, weil der wächst wieder nach bei Trandoshanern.
Genau, reptilienmäßig wächst der dann wieder nach. Ich weiß gar nicht, tauchen denn jetzt noch Stellan und Elsa auf im Roman?
Stellan eigentlich kaum, also ist ja dann im nächsten Roman erst groß im Fokus, weil Elsa ist ist ja eigentlich an diesen ganzen großen Aktionen auch immer beteiligt und er tritt hauptsächlich da in Aktion in einer weiteren sehr coolen Szene, die ich immer wieder gerne lese oder höre, wo eben Kevin Tarr seinen Supercomputer erschafft, da ganz viele Module hat, die miteinander verknüpft sind und mit mega viel Rechenpower eben rausfinden will, wo dann die nächsten Trümmerteile austreten. Dieses ganze Ding steht einfach unter zu viel Arbeitslast und wird super heiß. Und da gibt's diese wirklich sehr coole Szene, in der Ava und Elsa gemeinsam Regen machen mit der Macht sozusagen, indem sie die Luft irgendwie verschieben oder die verschiedenen Luftschichten so, dass dann Regen entsteht, was ich eine sehr beeindruckende Szene finde.
Ja, das stimmt. Die hatte ich jetzt ganz vergessen. Die gehört eigentlich noch in diese zweite Phase des Romans. Aber das ist wirklich toll beschrieben und das beschreibt auch noch mal ganz bildlich, was Jedi so alles erreichen können. Ne? Also irgendwie so das Wetter verändern, das ist ja der Wahnsinn eigentlich.
Elsa setzte sich im Schneidersitz auf den Boden. Dann hob er die Arme und schloss die Augen. Ava streckte ihre Sinne aus, ihm entgegen, und versuchte es ihm gleich zu tun. Er beschwor die Macht. Es ging darum, die heiße Luft in die kühleren Zonen weiter oben in der Atmosphäre zu drücken. Die erwärmte Luft trug Feuchtigkeit mit sich, die an der Oberfläche verdampft war. Nun sammelten sich diese winzigen Wassermoleküle, sie berührten einander, verbanden sich. Elsa und Ava halfen der Luft, das zu tun, was sie ohnehin wollte, und zogen die individuellen Wassertröpfchen weiter zusammen. Und langsam begann sich etwas am Himmel über dem Plateau zu formen. Eine Wolke. Es regnet, hörte er Senator Noah staunen. Und einen Moment später, begleitet von grollendem Donner, regnete es wirklich. Ein wahrer Wolkenbruch ergoss sich über das Droidennetzwerk. Die Temperaturen sanken an allen Knoten.
Und er wird ja auch so als der kreative Jedi, zumindest in diesem Roman, das ist auch in den späteren Romanen nicht mehr so stark vertreten, aber hier wird er sehr stark als, auf Englisch heißt es glaube ich so Force Tinkerer, also so ein Bastler oder so beschrieben, dass er eben kreative neue Ideen hat, wie man die Macht nutzen kann und das gehört ja dazu, es ist ja letztendlich seine Idee.
Ja, er ist aber schon auch immer ein bisschen edgy, ein bisschen Außenseiter auf jeden Fall, braucht auch immer ein bisschen sich mit seiner Rolle innerhalb des Ordens zurechtzufinden, weil dadurch, dass er jetzt Pfade betritt, die nicht unbedingt immer so den Doktrinen der Jedi zu 100% folgen, wird er zum Beispiel auch später zum Meister ernannt als die meisten anderen. Und ja, das sind immer so Sachen, die ihn beschäftigen. Er ist schon teilweise auch eine sehr tragische Figur.
Ja, absolut.
Und wenn wir jetzt gleich noch ein bisschen darüber reden, wie wir High Republic erlebt haben, dann muss ich sagen, Elsa ist für mich persönlich eigentlich der Charakter, mit dem ich mich am meisten identifizieren kann oder den ich also am spannendsten finde.
Er ist halt so ein anderer Jedi, als wir ihn so kennen. Also das Hauptding, was ihn ausmacht oder was, wenn man auch weiterliest in den weiteren Romanen, ist, dass er so das Gegenteil ist von so jemandem wie Anakin oder so, der immer alles in sich reinfrisst und nicht über seine Probleme berichtet. Er selbst mit Dingen, wo man denkt, das kannst du doch nicht deinen Oberen im Jedi-Orden sagen. Wenn er irgendein Problem hat, er geht einfach auf Leute zu und sagt ihnen Bescheid, was ihn beschäftigt, womit er ein Problem hat, womit er Hilfe braucht. Und das ist so erfrischend einfach an ihm, dass er kämpft mit so vielen Dingen, auch mit verschiedenen Herausforderungen ganz persönlicher Art im Laufe des ganzen Projekts und er schafft es immer wieder irgendwie da rauszukommen, weil er sich eben im Zweifelsfall Hilfe holt und das ist irgendwie so ganz neues Konzept für Jedi irgendwie. Also ich kann mich jetzt nicht groß dran erinnern, dass es sowas schon mal gab
in der Art. Aber lass uns noch schnell die Handlung abschließen. Da spielt Elsa jetzt nämlich auch noch mal eine größere Rolle. Am Ende des Romans wird nämlich die Starlight-Station oder das Starlight-Beacon eröffnet. Das ist eine Raumstation, von der man bis dahin schon mal gelesen hat. Die Republik plant nämlich, ein ganzes Netzwerk solcher Stationen zu errichten. Eine Charaktere, die wir jetzt noch gar nicht erwähnt haben, ist die Kanzlerin Lina So. Die ist eben oberste Kanzlerin der Republik zu dem Zeitpunkt. Ja, das ist schon eine Lichtgestalt eigentlich, deren Ziel es ist, die ganze Galaxis zu kultivieren, nenne ich es jetzt einfach mal. Dazu gehören eben auch der mittlere Rand und vor allem das Outer Rim. Die Starlight Beacon soll die erste dieser großen Stationen sein, die irgendwie ein, ja, eigentlich so gut wie alles ist. Eine Forschungsstation, ein großes Klinikum, ein Flottenstützpunkt, ein Einkaufszentrum. Also es ist alles auf dieser Starlight-Station. Und das ist ein Dreh- und Angelpunkt da im Outer Rim. Zum Ende des Romans wird diese Starlight-Station eben eröffnet. Und hier kommt dann der Titel zum Tragen, Light of the Jedi. Das Licht der Jedi ist nämlich, oder sieht man dann, wenn alle Jedi bei der Eröffnungsfeier oder alle, die zumindest bei der Eröffnungsfeier anwesend sind, ihr Lichtschwert in die Höhe heben, dann erstrahlt das Licht der Jedi raus ins All.
Auf der anderen Seite des Atriums wurden Lichtschwerter entzündet. Hunderte von ihnen, in allen Farben des Jedi-Ordens, reckten sich vor dem Hintergrund der Sterne in die Höhe. Ein Salut. Jeder, der gerade in Sichtweite der Station war, konnte nun ein helles Strahlen sehen, das sich vom Herzen der Station nach außen ausbreitete und die Dunkelheit zurückdrängte. Das Licht der Jedi.
Aber es wäre halt nicht die High Republic, wenn das dann mit diesem Happy End einfach vorbei ist. Elsa hat nämlich eine Vision der Macht, die ihn sehr verstört. Er sieht nämlich etliche Jedi sterben, er sieht Tod und Zerstörung. Irgendwie, ich weiß gar nicht, ob die Nihil da schon genannt werden, ich glaube nicht wirklich.
Nee, ich glaube, es ist relativ kryptisch gehalten, also nicht so eindeutig, was da jetzt genau die Bedrohung ist.
Es ist nicht so eindeutig, genau, das erfährt man auch erst alles relativ spät dann. Es nimmt ihn aber schon mit, also er bricht richtig zusammen, ist dann auch weggetreten und damit endet dann eigentlich Light of the Jedi.
Ja, genau, er hat so eine Vision quasi, so eine Vorausdeutung für was jetzt noch kommt im Laufe von The High Republic und es ist nicht schön, sagen wir mal so. Es ist eine sehr bedrohliche Zukunft, die ihm da gezeigt wird, wenn auch auf abstrakte Art, ohne zu viel zu verraten.
Ja, sollen wir noch ein bisschen generell drüber reden, wie wir die Jedi so erlebt haben. Wir haben jetzt gerade schon länger über Elsa gesprochen. Ein Charakter, den wir jetzt noch nicht genannt haben, oder genannt schon, aber noch nicht drüber geredet, weil er eben auch nicht so viel auftaucht, ist Stellan Geos. Ja. Das ist eigentlich so ein Musterknabe im Orden, der schon relativ jung, relativ erfolgreich wird und in den Rängen hoch aufsteigt. Und Ava, Elsa und Stellan waren als Younglings immer zusammen, so eine Blase, und haben dementsprechend auch eine Beziehung zueinander, und Beziehungen sind genau das richtige Stichwort. Das ist ja was, wo man im späteren Star Wars immer sagt, nee, Jedi haben eigentlich keine Beziehungen emotionaler Art zueinander. Das ist hier anders. Was genau macht denn die High Republic hier anders?
Ja, also das ist dieses ganze Thema der romantischen Beziehungen, der Gefühle füreinander, wird in dem Jedi-Orden zu der Zeit anscheinend sehr viel lockerer gesehen. Also es wird schon in Light of the Jedi zum Beispiel gesagt, dass es irgendwie so zumindest unter Padawan sehr üblich ist, dass da Leute irgendwelche Beziehungen haben oder kleine Affären miteinander anfangen oder so. Und im späteren Leben, also ist der High Republic immer mal wieder thematisiert, dass da Leute auch mal den Jedi-Orden verlassen und dann mal irgendeine Beziehung ausprobieren oder so oder wieder zurückkommen. Dieses Thema wird sehr viel offener gehandhabt und auch in Bezug auf Ava und Elsa wird es dann in späteren Büchern noch sehr stark ausgearbeitet. Hier in Light of the Jedi sind nur so ein paar kleine Andeutungen drin, dass zwischen denen wohl mal was gelaufen ist in früheren Zeiten. Und sie sich dann irgendwann gesagt haben, sie sollten das jetzt beenden, wenn sie Jedi-Ritter werden. Aber es ist die das Knistern zwischen ihnen ist doch noch sehr stark zu spüren, auch in Light of the Jedi. Und das wird auch im Laufe von dem Projekt noch eine große Rolle spielen. Und ich finde, das ist echt eine coole Sache, die High Republic hier ausprobiert hat. Irgendwie mal ganz neuen Ansatz mit Jedi, nicht ganz so dieses dogmatische, du darfst überhaupt keine Gefühle zulassen, sondern eine etwas nuanciertere Ansicht zu diesem Thema wird eben herausgearbeitet. Und das hat mir sehr gut gefallen.
Absolut. Ich kann mich erinnern, es wird beschrieben, ich weiß es gar nicht, ob es in Light of the Jedi war oder in einem späteren Buch, aber dass Elsa und Ava als Jugendliche eben da, ich sage jetzt mal, irgendwie in ihrer Kabine geknutscht haben, so nach dem Motto. Also es wird nicht explizit gesagt, aber es wird deutlich. Es wird auch beschrieben, wie der Jedi-Orden damit umgeht, nämlich dass sie solche Jugendliebeleien eigentlich zulassen und dass man eben andere Wege sucht, dass sie dann wieder, naja, in die Spur kommen, sage ich jetzt mal, indem die dann einfach auf längere Missionen getrennt voneinander gehen oder sowas. Aber es ist nichts, was man jetzt irgendwie unterbindet oder so. Man lässt das eben zu und tut das so ein bisschen als pubertäres Übel ab. Aber es ist nichts, was unter Strafe unterbunden wird.
Ja, also diese Angst, die in den Prequels so zu spüren ist, dass man irgendwie da ja nicht sich verdächtig machen sollte, irgendwie eine Beziehung zu haben, die ist da nicht so vorhanden in The High Republic.
Was halt auch wieder gut zum Setting passt, finde ich, weil die Republik auf der Höhe ihrer Macht steht ja auch für Toleranz, für ja Inklusion, das ist ja auch nochmal so ein Thema bei der High Republic, für liberales Gedankengut und so weiter. Und umso mehr das verkommt, wenn wir uns Richtung Episode 1 bewegen, umso enger wird ja auch der Horizont der Jedi irgendwie. Und von dem her fand ich das immer sehr stimmig, wie die High Republic jetzt dargestellt wird und wie das dann halt übergehen soll in die Prequel-Trilogie. Inklusion ist noch so ein gutes Stichwort. Also es gibt hier auch Charaktere, die divers beschrieben werden. Das ist vielleicht auch eine Neuerung, die sich die High Republic Gott sei Dank erlaubt hat.
Ja, gab schon vorher ein paar Beispiele dafür, gerade seit dem neuen Kanon, aber in der High Republic ist es schon sehr auffällig, sage ich mal, dass dieses Thema größer angegangen wurde, dass es auch nicht heterosexuelle Charaktere gibt zum Beispiel oder welche, die andere Pronomen benutzen und so weiter.
Genau. Ja, was würdest du denn jetzt sagen, welchen Einfluss hat denn die High Republic jetzt so auf den Star Wars Kosmos? Hatten wir sowas im Kanon schon mal? Also ich kann mich aus früheren Zeiten, vor langer, langer Zeit erinnern, es gab groß angelegte Buchprojekte, das lief damals teilweise noch nicht mal über Del Rey, sondern in dieser sogenannten Bantam Spectra Ära, also da sind wir irgendwo in den 90ern unterwegs, als das dann überging.
Welche Reihe meinst du jetzt?
Also ich meine gar keine bestimmte Reihe. Ich meine einfach, wie man so Handlungsbögen geplant hat.
Ach so, damals. Diese ganzen EU-Dinger, die Bücher, die hingen ja noch mehr miteinander zusammen als jetzt im Kanon, wo mal hier, mal da irgendwie.
Genau, und das gab es eben im Expanded Universe früher. Vielleicht ein ganz gutes Beispiel ist New Jedi Order. Das war dann Anfang der 2000er, also der neue Jedi-Orden mit Luke und die Invasion der Yuuzhan Vong und so. Und das war jetzt ja eine Bücherreihe, die ich glaube 19 Bücher umfasst hat oder sowas, die sehr groß angelegt war, wo es auch ein Autorenteam gab und im Kanon gab es das aber eben so noch nicht. Da ist wirklich, hat die High Republic eigentlich das erste groß angelegte Projekt. Sonst gab es halt immer einzelne Trilogien, die hier und da schon Verknüpfungen miteinander hatten, aber so wirklich ineinander verzahnt war das Ganze nicht.
Ja. Also der neue Kanon ist ja 2014 gestartet und das hat ja dann bis 2021 quasi gedauert, bis wir mal so ein verknüpftes Projekt bekommen haben. Und ich erinnere mich gut daran zurück, wie schwierig diese Zeit eigentlich war. Ich meine, es gab immer mal wieder coole Bücher, coole einzelne Bücher oder coole Trilogien, die mir gut gefallen haben, die ich genossen habe. Aber so dieses, ich lese jetzt weiter und bekomme dann immer mehr von der gleichen Story, verfolge Charaktere über eine längere Zeit hinweg und bin gespannt, was als nächstes passiert. Das hat so lange gefehlt im Kanon und das war wirklich eine große Lücke, die da einfach durch The High Republic jetzt endlich mal gefüllt wurde. Mir graut's ehrlich gesagt schon wieder davor, wenn The High Republic vorbei ist und es kein neues solches Projekt gibt und dann wieder nur solche vereinzelten Bücher oder Trilogien veröffentlicht werden. Weil ich habe gemerkt, ich liebe sowas, ich brauche sowas irgendwie, dieses längere Projekt, dieses längere Verfolgen von einer Geschichte.
Es bringt natürlich viele Vor- und Nachteile mit. Für Leute, die einfach viel und gerne lesen, ist das natürlich der Hammer. Da hast du halt eine riesen Anzahl an Romanen. Wir haben jetzt schon über die Phasen und die Wellen gesprochen. Also es gibt drei Phasen mit jeweils drei Wellen. Und in jeder Welle kommen nochmal drei Bücher raus, wie wir gesagt haben, Erwachsenenromanen, dann diese Jugendromane, Kinder- oder Nicht-Kinderromane. Oder ihr wisst schon, was ich meine.
YA.
Ja, ich weiß immer, auf Deutsch tue ich mir da komischerweise schwer. Also auf Englisch heißen sie einfach Adult Novels, Junior Novels und Young Adult Novels, oder?
Ja.
Genau.
Auf Deutsch gibt es keine richtige
Übersetzung
von YA. Das wird auch so benutzt, ja.
Eben so, also Jugendroman halt, ne? So. Und ja, und die spielen gut ineinander. Das muss man aber halt auch mögen, ne? Weil wenn man jetzt nur sagt, ich lese jetzt die Hauptreihe, was jetzt hier Light of the Jedi, Rising Storm und Fallen Star sind, dann verpasst man in der Zwischenzeit relativ viel. Wir haben schon vorhin gesagt, Ins Dunkel zum Beispiel, da tauchen dann das erste Mal die Drängier auf. Und wenn ihr dieses Buch nicht gelesen habt oder auch die Comics dazu nicht gelesen habt, wo das auch nochmal thematisiert wird, dann habt ihr eigentlich keine Ahnung, was die Drängier sind.
Ja, wobei man muss sagen, es wird schon immer so gut, wie es halt geht, versucht, diese Leser von verschiedenen Medien irgendwie auf dem Stand zu halten oder es möglich zu machen, dass man nur ein bestimmtes Medium verfolgt. Mhm. Klar hat man dann nicht die komplette Geschichte, aber man wählt dann halt für sich was aus und man bekommt dann oft immer mal wieder so kleine, kurze Erklärungen, was denn in anderen Medien passiert ist oder was jetzt gerade die großen Ereignisse der Galaxis sind. Und es wurde von den Autoren jedenfalls versucht, so gut wie möglich immer wieder neue Zugänge zu schaffen, zum Beispiel mit dem Start von den verschiedenen Phasen oder eben, ja, dass man bestimmte Mediengruppen eben verfolgt. Kann man machen. Man wird allerdings doch sehr stark wahrscheinlich animiert dazu, dann mehr zu lesen, weil man eben merkt, da gibt's noch mehr.
Ja, also mich hat das anfangs echt irritiert, weil ich habe dann angefangen, Rising Storm zu lesen und dann war das noch einigermaßen okay. Und dann habe ich mal einen Comic angepackt und da wird dann auf der ersten Seite in so einem Opening Crawl quasi erklärt, woher die Drängier kommen. Und ich hatte Into the Dark noch nicht durch und das hat mich wirklich geärgert.
Ja, ich habe halt meistens irgendwie direkt in der Veröffentlichungsreihenfolge gelesen. Ich hatte dieses Problem eigentlich nie, aber ich kann mir vorstellen, wenn man da eher so nicht so strukturiert gelesen hat, sondern mal hier, mal da, dass einem dann doch öfter mal was gefehlt hat, ja.
Also da wirklich, da lege ich euch wirklich den Reading Guide nochmal ans Herz von der Jedi-Bibliothek, der ist wirklich sehr hilfreich, was das angeht. Also wenn ihr chronologisch lesen möchtet, dann lest da mal rein. Vielleicht verlinken wir das auch nochmal in den Shownotes. Also was heißt vielleicht, wir machen es ganz bestimmt. Und da tauchen dann auch wieder andere Charaktere auf in diesen Büchern, auch in A Test of Courage. Ja, wird ein Charakter etabliert, den es mittlerweile sogar in Live-Action gibt, ne? Also Venestra Rowe, die ja auch startet als Wunderkind im Endeffekt, die jüngste Person, die jemals zum Ritter geschlagen wurde und die einen Padawan hat, der fast schon älter ist als sie selbst, so nach dem Motto. Auch in diesen Romanen werden dann durchaus relevante Handlungen vorangetrieben. Also das fand ich nämlich auch gut. Alles, was man liest, hat so seinen Platz in der High Republic. Und es gibt nichts, was irgendwie irrelevant oder einfach nur nice to have ist, sondern es ist echt fast alles relevant irgendwie für die Story. Und man erfährt da wirklich wichtige, wichtige Informationen. Und auch die Charaktere, die man in diesen Young Adult Büchern, denen man da begegnet, die tauchen auch in anderen Hauptromanen auch wieder auf, zum Beispiel. Also, ja, ich würde schon vorschlagen, tut euch das an. Und vor allem diese Junior Novels, also diese Test of Courage zum Beispiel, das hat 200 Seiten, also man ist da auch relativ schnell durch.
Ja, das kann man schnell weglesen, ja. Ja, es ist halt meistens so, dass bei diesen Wellen dann der Jugendroman und der YA-Roman irgendwie so mehr oder mal weniger angeknüpft sind an das Großereignis, das dann im Erwachsenenroman stattfindet. Ja. Also entweder so eine Nebenhandlung oder so ein anderer Handlungsstrang, der aber zur gleichen Zeit kurz davor, kurz danach spielt und wo die Ereignisse aus dem Erwachsenenroman dann in irgendeiner Art und Weise reinspielen.
Ganz genau. Also, wenn ihr euch wundert, wo Ava dann in Band 2 und 3 sich rumtreibt, dann müsst ihr ein paar Comics dazu lesen, zum Beispiel. Ja,
ja. Der größte Verlust für mich, dass Ava in Welle 2 und 3 dann da in den Comics, in die Comics abgewandert ist. Ich hätte sie gerne weiterhin in den Erwachsenenromanen gehabt.
Absolut. Gut, sollen wir noch ein bisschen über die Charaktere weiter philosophieren?
Gerne.
Okay, wir haben so ein bisschen aufgehört bei Elsa vorher, der schon ein bisschen edgy Typ ist, und du hast es auch vorher schon mal erzählt. Für den ist die Macht so, ja, das Meer, das rauschende Meer, und es wird auch immer wieder thematisiert, und auch Skier und sowas, die teilweise sehr starke Erschütterungen in der Macht verspüren. Ja, was denkst du, also was für eine Bedeutung hat das jetzt für einen Star Wars-Fan, der solche Helden sieht, die so stark an sich selbst zweifeln? Also für mich hat das nämlich sehr positiv gewirkt. Da wurden die Charaktere irgendwie viel nahbarer. Es hat einen gewissen, natürlich bewegen wir uns in so einer Science-Fantasy- oder Space-Opera-Geschichte, aber das hat's glaubwürdiger gemacht für mich. Die haben halt echte Probleme, auch wenn sie halt Jedi sind. Und es ist sogar stellenweise so, dass gerade deswegen, weil sie Jedi sind, Probleme haben, die normale Menschen eben nicht haben und dementsprechend auch gar nicht nachvollziehen können. Und die Schwierigkeit wird dann nochmal verstärkt, oder der Konflikt, wenn sich Beziehungen zwischen Jedi und Nicht-Jedi anbahnen und da einfach mal so Dinge passieren, die jetzt vielleicht für einen normalen Menschen völlig alltäglich sein mögen oder vielleicht nicht völlig alltäglich, aber die halt mal passieren können. Aber für einen Jedi hat das schon nochmal eine andere Tragweite. Das fand ich immer relativ spannend, das so zu lesen.
Ja, ich finde die ganzen Jedi aus der High Republic, die sind total nahbare Figuren einfach. Gerade weil sie, also ich denke, diese Formel mit dem What scares a Jedi, was wir am Anfang angesprochen haben, die geht eben sehr gut auf. Also die, dadurch, dass die mit so einer großen Thematik, so bedeutenden Herausforderungen konfrontiert sind, die sie wirklich in ihrer, ja, in ihrem Glauben auch teilweise erschüttern, erleben wir diese Figuren eben oft in sehr großen Krisen und fühlen uns dadurch denen auch näher, fühlen und verstehen, die können die besser verstehen, weil eben zwar sind sie auf der einen Seite so mächtig und so Superhelden sozusagen, die dann solche Trümmerteile mit der Macht umlenken können, aber auf der anderen Seite sind sie dann wie auf so einer Waage auch mit den entsprechend großen Problematiken konfrontiert, und dadurch sehen wir sie halt auch wirklich strugglen, können sehr gut mit ihnen mitfühlen. Also ich finde, für mich funktioniert das unglaublich gut. Ich bin da auch ein leichtes Opfer dafür, aber ich stehe auf solche Jedi-Thematiken. Das ist das, was ich in Star Wars eigentlich immer suche, was ich in Star Wars gerne lese und an Geschichten immer schon gerne konsumiert habe. Aber dann noch diese toll geschriebenen Figuren dazu. Also das für mich ist einfach The High Republic alles, was ich mir gewünscht habe an Star Wars Geschichten.
Was ich auch toll finde, die Jedi haben nicht alle dasselbe Problem, sondern jeder hat so seine eigene Baustelle. Und auch da sind die Abgründe tief. Also ich selbst so eine, ich habe vorhin gesagt, lebende Heilige wie Ava Chris, die kommt schon sehr nah an die Verzweiflung ran. Die verhalten sich einfach auch wie echte Menschen. Ne? Also es ist nicht so, dass wenn Ava und Elsa eine Beziehung zueinander haben, dass das immer einfach ist. Man hätte früher gesagt, es ist gerade kompliziert. So, die Facebook-Generation kennt das noch. Ja. So. Und das wird auch öfter mal aufgegriffen. Und da passiert auch abseits ihrer eigenen Beziehung zueinander, haben die ja noch andere Beziehungen zu anderen Persönlichkeiten. Und das wird halt alles aufgearbeitet. Und das ist großartig, finde ich. Und auch Stellan, der erst später wirklich zum Tragen kommt. Aber auch der ist ja so eine tragische Persönlichkeit, der sich so gefangen fühlt in seinem goldenen Jedi-Käfig. Ne? Und eigentlich so als kompetentes Wunderkind fast schon, oder ich weiß nicht, ob es wirklich ein Wunderkind im Sinne von Venestra ist, aber schon jemand, der einfach sehr talentiert ist und der schon früh in Führungspositionen kommt und eigentlich sich selbst so unsicher ist und immer gar nicht weiß, ob er der Herausforderung gerecht werden kann. Auch hier wird dann diese Dreiecksbeziehung zwischen Elsa, Stellan und Ava auch nochmal anders beleuchtet. Und für ihn ist das dann auch nicht einfach zu sehen, wie Elsa und Ava miteinander, was die aneinander haben. Und er ist dann so ein bisschen immer das fünfte Rad am Wagen. Und ja, solche relativ alltäglichen Probleme für einen normalen Menschen mal aus der Perspektive von einem Jedi zu erleben, fand ich auch super gut bei der ganzen High Republic.
Mir ist jetzt gerade noch eingefallen, wie du das gerade so beschrieben hast, so dieses Thema von hohe Erwartungen an jemanden haben, irgendwie spielt doch da immer so eine relativ große Rolle bei diesen ganzen Jedi-Figuren, dass irgendwie sie in ihrer Rolle als Jedi oder auch wenn sie dann in irgendwelche Führungspositionen, wie du sagst, aufsteigen, das ist bei mehreren Figuren so, dass es dann, dass sie das doch sehr stark belastet und sie daran dann auch teilweise scheitern, diese hohen Erwartungen dann irgendwie zu erfüllen und wie sie dann damit umgehen, mit diesem Scheitern oder mit diesen Schwierigkeiten, mit diesen Erwartungen umzugehen. Das ist doch immer wieder ein großes Thema, gerade in diesen Krisenzeiten, wo dann von den einzelnen Jedi immer noch viel mehr Einsatz und Flexibilität und was auch immer erwartet wird. Und ich glaube, das ist was, womit sich halt wir Alltagsmenschen auch sehr gut identifizieren können.
Ja, und das greift eben auch über alle Handlungsstränge. Also wenn man die Beziehung zwischen Loden, Bell und Boyaga dann nochmal beleuchten möchte kurz. Bell ist ja auch jemand, der sich anfangs nicht so ganz sicher ist seiner Position und ob er das alles denn kann. Das ist für einen Jedi-Lehrling vielleicht jetzt auch nicht so verwunderlich, aber er beschließt dann irgendwann auch, das einfach zu machen. Ja? Und man kann sein Wachsen förmlich mitlesen. Das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und wie er seine eigenen Entscheidungen hinterfragt. Und über allem stehen natürlich auch ein bisschen so die Star Wars Motive, die gefundene Familie, die Hoffnung. Und Bell schafft's für mich auch immer wieder. Deswegen würde ich auch sagen, ist für mich so der zweite Star-Charakter, den ich wahnsinnig gerne lese, neben Elsa, schafft's immer wieder, Lehren daraus zu ziehen und eine Moral daraus zu ziehen und versucht aus seinen Fehlern zu lernen. Wenn er mal nicht mehr kann, dann ist Boyaga
da. Ja, die Freundschaft zwischen den beiden ist echt süß. Das wird auch in den kommenden Romanen noch ausgebaut, genau.
Und auch Amber natürlich. Auch hier greift natürlich wieder diese zwischenmenschliche Beziehung, diesmal eben auf einer platonischen Ebene, aber das macht so viel Freude, das zu lesen und diese Unsicherheiten, ja, wie er sich da selbst hinterfragt. Er wächst zu so einer achtenswerten Person heran, die so wirklich, wirklich Charakter hat. Und die sagt, okay, ich habe jetzt irgendwann mal einen Fehler gemacht, aber ich habe daraus gelernt und dieses Mal passiert mir das nicht nochmal. Und dieses Mal gebe ich die Hoffnung nicht auf. Und das fand ich auch schön zu verfolgen.
Ich glaube, das ist auch so eine generelle, also wo wir schon drüber gesprochen haben, mit den Beziehungen, die für Jedi anders behandelt werden in der Zeit, vom Orden nicht ganz so streng gesehen werden. Auch dieses ganze Thema Fehler machen wird auf eine sehr gesündere Art angegangen in dieser Zeit, wo ja Yoda noch zu Luke irgendwie sagt, ja quasi, wenn du einmal auf dem Weg der dunklen Seite bist, dann entkommst du dem nicht mehr, wird hier jetzt mehr die Botschaft propagiert. Jeder kann Fehler machen, auch Jedi. Und es kommt darauf an, wie man mit diesem Fehler umgeht und wie man künftig handelt, ob man daraus lernen kann. Auch dieses Thema haben mehrere Figuren. Das wird immer mal wieder angesprochen. Und ich glaube, ich weiß nicht, das ist auch so echt ein bisschen kathartisch, weil man wirklich in so einer Welt von Star Wars oft dieses Problem hat mit diesen starken Kontrasten. Ja, einmal auf der dunklen Seite kommst du nie wieder raus. Und das ist dann doch in der High Republic eine hoffnungsfrohere Botschaft, dass eben alle fehlbar sind und aus Fehlern gelernt werden kann. Ich finde einfach, da sind so viele positive Botschaften drin, wie man auch als Mensch im Alltag sozusagen mit seinen Fehlern umgehen kann.
Ich finde, es ist ja auch immer ein bisschen wichtig, was kann man denn aus Star Wars so mit in sein Leben mitnehmen? Und Ines, jetzt sind wir beide Lehrer, darf man das sagen?
Ja, ich glaube, das ist kein Geheimnis.
Du stehst sicherlich auch manchmal vor einer Klasse, die sich fragt, was soll denn das hier eigentlich alles? Was machen wir denn hier eigentlich? Was treiben wir denn da? Jetzt gerade in den letzten Wochen hatten wir öfter solche Themen, auch bei mir in der Klasse oder in den Klassen. Und wenn man solche Geschichten irgendwie an der Hand hat, das gibt schon irgendwie Hoffnung auch. Ich meine, im jeweiligen Moment mag einem das nicht besonders schlüssig erscheinen. Oder man sieht vielleicht die Auswirkungen nicht, wenn man irgendwo ein Kreuz setzt oder wenn man sich für irgendetwas einsetzt und engagiert. Aber am Ende des Tages hat die Tat halt doch so einen Einfluss und einen Effekt. Und ich finde, das fängt auch fangen diese High Republic Bücher super ein. Und das kommt halt im Nachgang dann öfter mal was raus, wo man sich denkt, boah, das haben die echt gut eingefädelt. Bell wusste am Anfang überhaupt nicht, wie er sich da verhalten soll oder was er tun soll. Und er hat sich dann einfach dafür entschlossen, was zu tun und nicht, auch nicht sich den Regeln der Jedi ergeben, sondern hat einfach auch sich getraut, mal kritische Fragen zu stellen oder sich mal den Strukturen in dem Orden zu widersetzen zugunsten einer richtigen Handlung einfach. Es hat halt, kann Erfolg haben, ne? So, und das fand ich eine super schöne Sache, die man da vielleicht mitnehmen kann für sich, wo man sich dran erinnern kann. Meine Handlungen, die haben eine Auswirkung auf mein Umfeld oder auf andere Menschen in meinem Umfeld, auf unsere Gesellschaft. Und das ist doch eine tolle Lehre, die man daraus ziehen kann.
Ja, selbstverständlich. Und natürlich auch dieses, wie du gesagt hast, übergreifende Hoffnungsmotiv spielt ja auch in The High Republic eine unglaublich große Rolle. Also gerade jetzt im Kontext von diesem Hyperraum, von dieser Hyperraumkatastrophe zum Beispiel, wo man denkt, okay, diese Planeten sind am Arsch, die kann niemand mehr retten. Und die Jedi kommen eben und schaffen es doch noch irgendwie mit ihrer positiven Einstellung und ihrem Versuch, irgendwie wirklich allem gerecht zu werden, dann am Schluss so viele Menschenleben zu retten. Also das ist einfach irgendwie, macht doch gute Laune, auch in schweren Zeiten.
Genau. So, jetzt haben wir 1,5 Stunden drüber geredet, wie gut wir die High Republic finden. Gibt es denn noch irgendwas, wo du sagst, ach, naja, gut, an der Stelle haben sie das doch nicht alles so ganz rund hingekriegt? Oder würdest du sagen, passt alles?
Ich weiß nicht, also ich finde, Light of the Jedi ist für mich eigentlich so fast der perfekte Roman. Ich weiß nur nicht, ich weiß ja jetzt nur nicht, wie es dann zum Abschluss gebracht wird. Ob dann quasi wirklich alles, worauf dann angespielt wurde, oder was jetzt mal auf Fässer, die aufgemacht wurden, dann auch irgendwie, nee, wie sagt man, das macht, die Metapher macht keinen Sinn, die Handlungsstränge aufgelöst werden, die alle begonnen wurden. Also insgesamt in der High Republic gibt's schon ein paar Inkonsistenzen. Aber ich würde jetzt das nicht in einem einzelnen Roman anlasten. Das sind auch keine so dramatischen Sachen, über die man nicht hinwegsehen könnte und es nicht komplett genießen könnte. Aber so Light of the Jedi als einzelner Roman finde ich einfach super gelungen. Also ich kann dem Roman jetzt nichts anlasten, was der nicht gut gemacht hätte.
Ja, also man muss schon fast sagen, Light of the Jedi ist als Erstlingswerk einfach eigentlich schon fast zu gut. Also
hat er sich selber ins Knie geschossen, Charles Soule. Jetzt muss er mit seinem letzten Roman nochmal einen drauflegen.
Ja, ich hoffe, er schafft das. Aber ja, auch innerhalb der ersten Phase fand ich, dass Rising Storm und Fallen Star schon gute Bücher sind. Aber im Vergleich zu Light of the Jedi sind sie eine Nuance schlechter. Ich habe die super gern gelesen, aber so dieses, also Light of the Jedi hat mich wirklich mitgerissen.
Ja.
Das war bei den anderen auch so, aber da war meine Ambition eher noch so, ich möchte jetzt einfach wissen, wie es weitergeht. Diesen Flow haben die anderen Bücher für mich dann nicht mehr so gehabt.
Ich finde Rising Storm schon noch, also ich fand Rising Storm schon immer noch fast so stark wie Light of the Jedi. Fallen Star ist dann leider so ein bisschen abgefallen, irgendwie der letzte Roman der ersten Phase. Aber zum Glück geht's in der dritten Phase dann wieder besser weiter als mit Fallen Star.
Da kann ich tatsächlich noch gar nicht so viel dazu sagen. Da habe ich jetzt gerade mal den ersten Roman gelesen.
Eye of the Storm.
Eye of the Storm, ja, genau. Da ist noch Nachholbedarf. Aber wir haben ja noch vielleicht eine Menge Podcasts vor uns. Okay, Ines, ich würde sagen, wir machen hier den Sack zu, oder? Gibt es noch was, was du loswerden möchtest?
Nö, ich denke, wir haben ausführlich darüber gesprochen, wie toll das ist und schön Werbung gemacht für The High Republic. Lest das Zeug, es lohnt sich.
Ja, ich hoffe, ihr konntet unseren Gedanken einigermaßen folgen. Es ist nicht ganz so leicht, das alles so in eine Linie zu bringen, weil das Projekt halt auch so viele Abzweigungen nimmt, ne? Ja. Da auch viel drinsteckt irgendwie. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß beim Hören. Für den nächsten Podcast zu Rising Storm habe ich auch schon einen Gast, aber es wird noch eine Weile dauern, bis der passiert. Ihr könnt euch aber vielleicht trotzdem schon mal drauf freuen. Und dann bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, for light and life und möge die Macht mit euch sein. Immer. Das musst du auch immer sagen.
Immer.